Wer das letzte Mal da war, das heißt natürlich nicht das letzte Mal, sondern das letzte Mal, als ich da war, vor 3 Wochen, da habe ich ja schon gesagt, dass ich sowas wie eine Art Fortsetzung mache. Ich habe damals gesagt, dass ich auf einem Seminar war, im Juli war das, über das Thema Resilienz. Weiß noch jemand, was man da auf Deutsch sagen kann, dass ich nicht hier bloß Lateinisch rede?
Widerstandskraft.
Das klingt schon mal gut, ja genau. Widerstandskraft. Also es geht im Wesentlichen darum halt, dass man, wie man mit Schwierigkeiten umgeht. Da war eben eine Erforschung, eine Studie, was eine Frau gemacht hat über 40 Jahre, die dann festgestellt hat, sie hat 7 Resilienzfaktoren aufgestellt, also 7 Punkte, wo sie gemerkt hat, wenn wenigstens ein paar von diesen Punkten bei den Leuten eintreffen, die sind dann später widerstandsfähiger, wenn sie in Krisen kommen. Und bei anderen, wenn halt für den 7 Punkten gar nichts da ist, kannst du voraussagen, wenn da die kleinste Krise kommt, dann kracht's, dann ist es aus. Ich habe das letzte Mal einen Punkt davon erzählt und habe dann auch ein paar Beispiele dazu gesagt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Beispiel, also da ging es um Akzeptanz, dass man eben akzeptieren soll, wenn was geschehen ist, dann ist es vorbei, dann kann ich nichts mehr damit machen. Das heißt, wenn ich mich dann drüber ärgere, hilft mir das gar nichts. Das ist geschehen und ist vorbei. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Genau, und dann habe ich vorgelesen oder halt kurz erzählt von der Corrie ten Boom, die ja im KZ war, 10 Monate im KZ war, 1944 mit ihrer Schwester. Ihre Schwester ist ja dort gestorben. Die Corrie ist wieder rausgekommen dann später. Und ich habe gesagt, die Corrie hat versucht, ihre Schwester aufzumuntern, dadurch, dass sie öfters erzählt hat von schönen Erlebnissen von früher und hat gedacht, das hilft der Schwester und hilft ihr auch. Und die Schwester hat sich das einige Zeit lang angehört und dann sagt sie ja zu ihr, Corrie, hör jetzt auf damit, ich kann es nicht mehr hören. Du bist jetzt oder wir sind jetzt berufen, hier im KZ zu sein. Und es ist natürlich schon sehr harte Aussage, aber es stimmt, sie wollte damit einfach sagen, es hilft nichts, wenn ich immer von der guten alten Zeit schwärme, was haben wir nicht alles Schönes erlebt und dann wird es ja umso schwieriger, aber jetzt sind wir im KZ. Sondern sie hat einfach gesagt, das ist eben jetzt so gekommen, Akzeptanz, wir können nichts mehr dran ändern, jetzt sind wir da, jetzt nehmen wir das an und jetzt machen wir das Beste draus. Genau, das war das letzte Mal der Punkt. Kann jemand noch Chinesisch in der hinteren Reihe? Vielleicht, okay, nee. Ich habe vielleicht für all diejenigen, die nicht da waren, ich zeige bloß mal. Boah, das ist ja, schon fast alles. Nee, da ging es um Krise eben. Ich habe den Zettel gezeigt und dann glaube ich auch ausgeteilt, soviel ich jetzt noch weiß. Im chinesischen Wort für Krise kann man sehr schön erkennen, dass da ein positiver und ein negativer Anteil dran ist. Ich habe das in Rot und in Grün gemalt. Also in Chinesisch heißt eben Krise Wei Ji. Und wenn man jetzt dieses Wei sozusagen den negativen Anteil nimmt und setzt noch Xian dazu, dann kommt Gefahr raus. Und wenn man das positive Ji nimmt und setzt Hui dazu, Ji Hui, ist es die Chance. Das heißt also, man kann daran das direkt erkennen, in der Krise steckt entweder eine Gefahr oder eine Chance. Und so ist es ja. Jeder von uns hat schon Krisen erlebt, vielleicht manche hier sogar ganz schwere, weiß ich nicht. Ich habe noch keine so schwere erlebt, kleinere schon. Aber da ist ja dann die Frage eben, welcher Teil von der Krise, welchen hole ich jetzt raus? Ist es für mich jetzt eben eine Chance oder ist es eine Gefahr? Genau, das war das letzte Mal. Jetzt habe ich ja gesagt, ich möchte noch einen anderen Punkt machen. Ich denke, das ist das letzte Mal, kann man vielleicht sagen, das war Schwarzbrot. Also wer da war, damit meine ich, und Schwarzbrot ist zwar gesund, aber man hat nicht immer Lust, nur dunkles, kohlschwarzes Brot zu essen, also ich zumindest nicht. Zwischendurch möchte ich einmal wieder Semmel oder Weißbrot oder halt gemischtes Brot oder irgendwie so. Ich denke, da könnte mir vielleicht ein bisschen ähnlich sein. Höchstens jemand ist der absolute Sportler, der eben sagt, nur Schwarzbrot, nur Körner, nur und so weiter. Genau, also das heute, will ich nicht sagen, wird Weißbrot, wird es nicht, aber vielleicht gemischtes Brot. Das heißt also, das letzte Mal war es ein bisschen stärkere, so Hardcore. Heute ist es nicht, heute ist es ein bisschen sachter. Den Punkt, den ich das letzte Mal gesagt habe, der war nämlich auch von diesen 7 Punkten ein Stückchen weiter hinten. Aber das letzte Mal habe ich den Eindruck gehabt, ich soll mit dem Punkt beginnen. Und heute mache ich den ersten Punkt. Also von den 7, die aufgezählt worden sind, von dieser Amy Werner. Der erste Punkt, der hat von ihr so geheißen. Ach, Moment, ich muss erst noch ein Beispiel erzählen. Wie kamen die überhaupt da drauf, auf das ganze Resilienz-Zeug? Da hat 1991, glaube ich, war es ein Ölmilliardär, der nicht gewusst hat, wohin mit seinem Geld. Es gibt ja viele Leute auf der Welt, die wissen nicht, wohin. Andere brauchen es. Und der hat gesagt, wir machen mal einen Versuch. Nämlich, vielleicht hat es jemand von euch gesehen, das ist auch im Internet, Biosphäre 2 heißt es. Hat er 91 gemacht, ein riesengroßes Glashaus gebaut. Sagen wir mal, vielleicht 5 oder 10 Mal so groß wie hier dieser Raum. Hat 2 Frauen und 2 Männer reingesetzt und ganze Haufen Pflanzen und Tiere, also fast wie im Paradies, ich glaube 3800 Sorten, also hat wunderschön ausgeschaut. Ihre Aufgabe war aber, sie sollen in dem Glashaus drin bleiben und nicht rausgehen. So. Und er wollte einfach testen, schauen wir mal, wie lange die das so aushalten, eben gut miteinander. Und vielleicht ist es dann ein Zeichen dafür, dass wir auch auf einem anderen Planeten leben können. Ich kapiere das zwar nicht ganz, wieso man dann auf einem anderen Planeten leben kann, wenn es hier funktioniert, aber das wollte er halt testen. Und jedenfalls nach 2 Jahren war der Test zu Ende. Da haben sie nämlich Folgendes festgestellt. Ob sich die 2 Frauen und 2 Männer vertragen haben, das weiß ich jetzt nicht. Könnte sein, dass die auch mal Probleme hatten. Aber die Bäume hatten Probleme. Die sind ziemlich normal gewachsen, wenn sie bestimmte Höhe erreicht haben, sind sie abgeknickt. Und dann haben die gedacht, was ist denn hier los? Wieso knicken die Bäume ab? Und irgendwann ist so ein ganz gescheiter draufgekommen, aha, der Wind fehlt. Es ist hier alles Glas, es ist alles zu. Und haben sie festgestellt, die gleichen Bäume draußen in der Natur wachsen sie zwar nicht so schnell, aber ihr Stamm hat viel festeres Holz. Das heißt also, Wind ist notwendig, damit ein Baum stabil wird. Und daraus haben sie gesagt, genauso ist es bei Menschen. Wenn wir nie Wind gegen Wind haben, ich meine, keiner von uns wünscht sich das, denke ich jetzt mal. Ich wünsche mir eigentlich keine. Aber wenn wir das nie haben, dann werden wir, wenn eine Krise kommt, dumm dastehen. Das heißt also, das Holz wird dadurch ganz fest. Und in den Alpen sehen wir es ja oft, wenn man sagt, man schaut auf 2.500 oder was, da kann nichts mehr wachsen. Es sind oft noch Bäume, schauen vielleicht ein wenig dürr aus, aber haben ein ganz festes Holz und haben ganz tiefe Wurzeln. Genau. Das war also der Versuch, den die damals gemacht haben und haben eben festgestellt, ohne Wind, das kann man auf Menschen übertragen, ohne Wind, ohne Gegenwind, also praktisch auch stürmische Zeiten, werden wir nicht stabil. Und ich habe es ja gesagt, diese Amy Werner, die den Versuch gemacht hat, hat ja gemerkt, dass manche Leute, die in ganz schlechten Situationen aufgewachsen sind, also entweder ganz arm oder durch Gewalt geprägt, wo sie gesagt hat, aus denen kann nichts werden, hat sie festgestellt, die sind resilient. Ja, wie gibt es denn sowas? Ja, weil die halt in der Kindheit auch schon so Schwierigkeiten durchgemacht haben. Okay, das war vom letzten Mal. Jetzt komme ich mal zum heutigen. Also der erste Punkt, den hat die Amy Werner so genannt, Optimismus. Ich sage gleich, unser Leiter auf dem Seminar hat gesagt, das ist ein wenig zu wenig. Der möchte gerne noch einen Punkt hinzufügen, aber das sage ich dann gleich. Wenn ihr gefragt wird, wie kann man am besten Optimismus und Pessimisten erklären, dann sagt man meistens, naja, beim einen ist halt halb volles Glas, beim anderen ist es halb leer. So wird es oft erklärt. Unser Leiter hat es noch ein wenig schöner gesagt. Sie hat uns ein Bild gezeigt. Ich musste immer, wenn ich bloß dran denke, muss ich lachen. Da sieht man 2 Männle in einem Zugabteil. Und der eine sagt, jetzt ärgert sich. Jetzt sind wir schon 20 Minuten länger als geplant im Zug unterwegs. Der andere hebt seine Arme hoch, jubelt und sagt, und das zum gleichen Preis. Da weiß man gleich, wer der positiv und wer negativ denkt, eben Optimist und Pessimist. Genau. Ich sage es ganz ehrlich, ich zähle eher zum Ersten. Also mir ist zumindest der Optimismus nicht in die Wiege gelegt worden. Ich glaube, wenn ich da dabei wäre und der Zweite hätte es gesagt, hätte ich ganz kurz gedacht, das ist aber toll, was dir so einfällt, aber dann hätte ich gesagt, jetzt hältst du aber deinen Mund. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ist einfach so. Genau. Und dann habe ich mal irgendwo den Satz gehört, Optimismus kann man trainieren. Das wäre jetzt interessant, das mal Runde zu machen, mache ich jetzt nicht. Wie kann man denn Optimismus trainieren? Da denke ich mir, naja, das muss ja mindestens so schwer sein wie in der Muckibude. Also ist schon hartes Training. Aber wenn man dort ist, dann legt man sich meistens auch nicht gleich 100 Kilo auf, sondern halt erst mal 20 und dann 30 und so weiter. Man steigert es und so. Vielleicht ist es bei Optimismus auch so. Ich habe ja die Dinge, die, was ich jetzt sage, in meiner Gemeinde kurz schon mal gehalten und habe ich gesagt, das meine ich voll ernst. Wenn jemand gute Tipps hat, bitte anschließend mir gute Tipps mitgeben. Ich freue mich immer, wenn jemand, der, ja, eben, dass mal gute Tipps mitkriegt fürs Leben, wie man vielleicht ein bisschen optimistischer werden kann. Dann hat unser Leiter einen sehr schönen Satz gesagt, man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten. Das fand ich gut. Weil wenn jemand sagt, man muss mit allem rechnen, dann kommen erstens, zweitens, drittens lauter schlechte Sachen. Aber das finde ich gut, dass man sagt, auch mit dem Guten muss man rechnen. Und ich denke, erst recht, wenn man gläubig ist, Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen oder zusammenwirken, heißt es ja wörtlich. Genau. Und also deswegen zum Optimismus ist mir eingefallen, wenn man jetzt nur das Wort Optimismus eben nehmen täte, wäre mir eher zu wenig. Ich habe an die Geschichte in der Bibel gedacht, wo der Petrus übers Wasser geht. Also Jesus geht ja übers Wasser und der sagt dann, der Petrus soll auch rausgehen. Der hätte es nicht viel geholfen, wenn er optimistisch gedacht hätte oder positives Denken, wie man oft sagt. Der wäre schnell abwärts gegangen, denke ich. Sondern das Entscheidende vor ihm war einfach der Blickwechsel von sich weg und von den Wellen weg hin auf Jesus. Und als der weg war, als der Blickwechsel gefehlt hat und er sieht auf die Wellen, ging es eben runter. Genau. Und deswegen ist wichtig, dass zu dem nur Wörtchen Optimismus noch was dazu kommt. Und da hat eben unser Leiter gesagt, er fügt zu dem Punkt immer Dankbarkeit. Und ich denke, ich habe gehört, dass heute Abendmahl ist. Es passt eigentlich dann, was ich jetzt sage, recht gut dann auch als Überleitung zum Abendmahl. Ich sage jetzt praktisch noch was zu über Dankbarkeit. Bei einem Ehepaar in Selbitz, also dort in meiner Nähe, wo ich wohne, die haben in ihrer Küche einen Spruch am Kühlschrank, glaube ich, und der heißt, Dankbarkeit ist die Wachsamkeit der Seele gegen die Kräfte der Zerstörung. Sehr gut. Also, dass die Seele wachsam ist, Achtung, da kommt schon wieder Zerstörung, da kommen die Kräfte, und Dankbarkeit ist die Wachsamkeit der Seele gegen die Kräfte der Zerstörung. Und bei denen rauscht es auch ab und zu mal in der Familie. Und deswegen haben sie sich vielleicht am Kühlschrank gehängt. Weil im Kühlschrank macht man doch ab und zu mal auf und zu. Ein Freund von mir, der euch sogar bekannt ist, der heißt Heinrich Schuster, der sagt mir immer wieder mal, vergiss das Danken nicht. Und ihm nehme ich es ab, weil ich weiß, dass er es macht. Und er hat ja auch nicht immer so ein ganz einfaches Leben, aber ich weiß es von ihm, ich habe es auch schon erlebt, dass er manchmal Dankgebete spricht, wo ich denke, das wäre mir jetzt im Moment nicht gerade eingefallen, dass ich da danke. Sogar letztens hat er mal gesagt, wo er sich mal mit dem Hammer auf den Finger aufgehaut hat, der hat keine zwei linke Hände, der kann gut schaffen. Aber wo er sich halt mal draufgehaut hat, der fluchen andere oder schimpfen oder was weiß ich, vielleicht hatte ich einmal ganz kurz geschimpft, aber bloß ganz kurz und dann halt danke, dass nicht mehr passiert ist und das soll jetzt auch sein Sinn und irgendwie so. Also so weit bin ich noch nicht. Ich rede wegen schnell, gell, oder? Soll ich wegen langsamer reden? Ich kann auch langsamer. Okay. Ja, und deswegen ist es für mich, wenn er das sagt, also ich kann mich an eine Sache noch erinnern, das war vielleicht vor 2, 3 Jahren, habe ich immer ein paar Sachen aufgezählt, was mich jetzt eben ärgert. Es waren wirklich Sachen, wo ich sage, hätte alles nicht sein müssen. Und dann sagt er drauf, so ungefähr, fast wörtlich. Menschlich gesehen kann ich dich voll und ganz verstehen und unterstützen. Aber vergiss das Danken nicht. Boah, ich dachte, ja. Ja. Also ich hätte gedacht, jetzt gibt er mir Hilfe zu dem und dem und dem Punkt. Nee, hat er nicht. Hat gesagt, vergiss das Danken nicht. Stimmt aber, das ist aber eigentlich, wenn ich mir dann länger drüber, das ist eigentlich die Lösung. Dass ich sage, glaube ich vorhin im ersten Lied oder irgendwo haben wir das gehabt, dass Gott ja die Situationen kennt und er weiß ja, welche Probleme habe ich denn oder habt ihr denn jetzt. Das weiß er ja. Und beziehe ich Gott denn jetzt mit ein in mein Leben, dass ich wirklich das glaube und sage, danke, dass du das weißt und du kannst mir helfen und du gibst mir die Kraft dazu. Ja, okay. Dann noch was ich mal von Ivan Bonhoeffer gelesen habe. 1940 hat er eine Bibelarbeit gehalten über Dankbarkeit. 1940 hat er schon längst gewusst, wo der Wagen hinläuft, nämlich in die falsche Richtung. Hat schon deutlich gesprochen und dann hat er mal ein Ding über Dankbarkeit gehalten, eine Bibelarbeit. Und da sagt er, Undank erstickt den Glauben und verstopft den Zugang zu Gott. Es beginnt meistens mit dem Vergessen. Es steht in der Bibel, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Undank heißt, ich vergiss alles, was er mir Gutes getan hat. Und dann geht es aber schlimm weiter. Aus dem Vergessen folgt oft die Gleichgültigkeit. Aus der Gleichgültigkeit die Unzufriedenheit. Aus der Unzufriedenheit die Verzweiflung. Aus der Verzweiflung der Fluch. Also es wird immer schlimmer, wenn ich nicht aufpasse. Lass dich fragen, und an den Satz denke ich oft, lass dich fragen, ob dein Herz durch Undank so mürrisch, so träge, so müde, so verzagt geworden ist. Das heißt also rückwärts gesehen, wenn ich manchmal verzagt bin oder mürrisch, ärgerlich oder träge, könnte es dran liegen, dass ich einen Dank vergessen habe. Und das stimmt. Also, ich habe es oft gedacht, der hat recht. Und der Bonhoeffer hat ja nicht bloß so dahergeredet, sondern er hat sie mit seinem Leben unterstützt. Und dann sagt er zum Schluss von der Bibelarbeit, dem Dankbaren zeigt Gott den Weg zu seinem Heil. Psalm 50, 23, wer Dank opfert, der ehrt mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes, so heißt es beim Luther. Bei unserem Seminar, das waren ja einige, ich habe gesagt, wir waren bloß, ich sag, 12 Leute, glaube ich, oder 12 Leute waren wir, glaube ich, nur, hat eine Teilnehmerin dann noch Folgendes gesagt, wenn sie manchmal unterwegs ist, spazieren ein bisschen geht, dann geht sie einfach das Alphabet durch und überlegt sich Eigenschaftswörter vor Gott. Also beispielsweise, Gott ist allmächtig. Dann sagt sie, dann denkst du darüber nach, was das heißt und dann lobt und dankt sie halt Gott, dass er allmächtig ist. B, Gott ist barmherzig. Ja, er ist barmherzig zu allen Leuten, sogar zu mir, wo ich das nicht verdient habe. Und dann danke ich ihm. Das fand ich ganz gut. Und im nächsten Früh bin ich sehr bald aufgestanden, alle haben es noch geschlafen, weil ich dachte, ich gehe ein bisschen spazieren. Dann mache ich mal diese Übung. A und B habe ich ja schon gewusst, C ist mir nichts eingefallen. Und wie ich manchmal so bin, leider immer noch, denke ich, dann ist das ein blödes Spiel, dann mache ich was anderes. Aber das habe ich diesmal nicht gemacht, sondern ich habe mit D weitergemacht und so weiter. Da fiel mir ein Haufen ein. Das Lustige an C war, wie ich das in meiner Gemeinde eben mal gepredigt habe, kam danach einer, der ist eigentlich gar nicht so gläubig, hat gesagt, Herr Pfarrer, charismatisch. Ja. Gott ist charismatisch, ja, stimmt, ne? Kann man nicht Nein sagen. Fand ich gut, ja. Ja, weil christlich wäre blöd, ne? Christlich ist mir gleich eingefallen, aber Gott ist christlich, klingt komisch. Charismatisch ist besser. Ja, genau. Wie gesagt, so ein Ding könnt ihr ja mal machen. Ich mache es jetzt eher aber so, das fiel mir bei meinem Spaziergang ein. Ich überlege mir lieber Bibelverse. Wir mussten als Konfirmanden einen ganzen Haufen lernen und so weiter und da habe ich halt später mir selber beigebracht. Dann gehe ich alphabetisch das manchmal durch. Also, A, alle eure Sorge werft auf ihn. Befiehl dem Herrn deine Wege. Christus ist mein Leben. Das ist meine Freude und so weiter und so fort. Also, die fallen mir schneller ein. Und ich hab dann dran gedacht zu Hause, dass ich von meinem früheren, also von meinem Heimatpfarrer, der ist vor vielen Jahren schon gestorben, mal was geschenkt gekriegt habe. Das hat er vielen Leuten verteilt, und zwar das goldene ABC. Das schaut so aus. Das schaut auch fast golden aus, ist halt auf Marmor. Und zwar sind es eben die Bibelsprüche so von A bis Z. X und Y ist ja nichts eingefallen, mir auch nicht. Und da hat er das einfach so nach der Reihe, und das war, ist mir eine Hilfe. Ich habe früher eben manchmal gedacht, ja, was weiß ich denn für D, was weiß ich denn für E, und gehe das so durch. Ich habe das auch so für all diejenigen, es sind ja hier eigentlich Künstler da, die echte Künstler sind, denen gebe ich es nicht. Aber die anderen, die das haben wollen, ich habe es eben das mal so kopiert auf Marmor, könnt ihr das gerne mit heimnehmen. Und dann könnt ihr ja was anderes draus machen, wenn man das dann mal sieht. Ach ja, da weiß ich aber was Besseres. Gut, okay. Ich finde es einfach klasse, ich gebe es euch dann anschließend wieder mit. Jetzt noch zwei Sachen, zwei Beispiele. Und zwar war vor ein paar Wochen mal in der Losung der Vers dran vor die 10 Aussätzigen, die Jesus geheilt hat. Und dann heißt es ja, 9 kommen nicht zurück, aber einer schon. Und dann war der Vers dran, als einer von diesen 10 Geheilten sah, dass er gesund worden war, kehrte er um, lobte Gott mit lauter Stimme, fiel nieder zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und da habe ich Nachmittag in meinem Auto ERF Plus gehört, und da ist halt jemand, eine junge Frau, das ausgelegt, den Vers. Was er sonst gesagt hat, weiß ich nicht. Ich weiß bloß noch zwei Beispiele, und die erzähle ich zum Schluss. Das eine Beispiel war, das ist ganz kurz, sie sagte, mein Nachbar ist ein älterer Herr, und früh, wenn er Kaffee trinkt, stellt er sich schon alles hin auf den Tisch, und bevor er dann anfängt, überlegt er sich 5 Dinge, wofür er dankbar sein kann vom Vortag. Habe ich gedacht, da wird ja mein Kaffee kalt. Das sind die Kritiker, ne? Okay. Aber muss nicht kalt werden, da kannst du den Kaffee ja noch drin lassen, den muss man noch nicht einschenken. Ne? Das ist die andere Seite jetzt. Okay, es war mehr als Witz gedacht. Aber was nicht witzig war, sie hat dann dazu noch gesagt, das war fast wirklich, sie sagt, und ich weiß, der ist gar nicht gläubig. Alle Achtung, da ziehe ich einen Hut. Da ziehe ich einen Hut. Also für jemand, der wirklich nicht gläubig ist und sagt, ich möchte irgendwie dankbar sein, alle Achtung, wie viel mehr, wenn man gläubig ist. Vielleicht machen es einige von euch, manche Familien sagt man ja abends, oder wenn man Kinder hat, macht man abends durch, was war heute schön, wofür können wir Gott danken und so. Ne? Muss man nicht beim Kaffee trinken machen, dass was kalt wird. Also. Aber ich fand das Beispiel gut. Und das zweite Beispiel war fast noch besser, was sie gesagt hat, nämlich, sie sagt, der schönste Rechtschreibfehler, den sie erlebt hat, war folgender. Ihr Vater ist operiert worden, glaube ich, Gehirnoperation, was Schweres im Krankenhaus, ist dann wieder entlassen worden, und nach einiger Zeit hat er von seinem Hausarzt ein Schreiben bekommen. Und der Hausarzt hat eben einen Satz geschrieben, wo ein kleiner Rechtschreibfehler drin ist. Er hat nämlich geschrieben, und vergessen Sie nicht das regelmäßige Danktraining. Denktraining wollte er schreiben. Sudoku, Kreuzworträtsel, Stadtlandfluss und so weiter. Ne? Man soll ja sein Gehirn ein bisschen fordern. Aber ich habe gesagt, das ist der schönste Rechtschreibfehler, finde ich eigentlich gut, und das merke ich mir auch. Vergessen Sie nicht das regelmäßige Danktraining. Ist doch eine gute, ist eigentlich, und Abendmahl heißt ja eigentlich Eucharistie, Dank, hängt auch damit zusammen. Also, dass wir dankbar annehmen, was eben Jesus für uns getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Okay, hier mache ich einen Punkt.